Herzlich willkommen im Club Malte, dem Interviewformat von Codes und Schmerzlos. Im Club Malte spreche ich mit unterschiedlichen KollegInnen der REWE Digital. Wir sprechen über Technologien, die die Welt verändern, Menschen, die uns begeistern oder über das, was uns sonst in unserer digitalen Welt gerade bewegt. Also, schnapp dir ein Getränk deiner Wahl, lehn dich zurück und viel Spaß im Club Malte! Hi zusammen! Heute nehme ich euch mit auf eine Reise in den Bereich Retail Media und dazu habe ich heute Christian eingeladen. Er als Head of REWE Group Retail Media Connect brennt für das Thema und beschäftigt sich schon damit seit Jahren. Hi Christian.
Hi, ich freue mich hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Wir kennen uns schon von der Retail Next im letzten Jahr und ich habe dich da auf der Bühne gesehen und habe gedacht, boah, der brennt für ein Thema Retail Media und beschäftigt sich schon seit Jahren damit. Und ich dachte, boah, ich brauche den für eine Folge. Und ja, hab dich dann eingeladen, jetzt bist du da. Bevor wir richtig reinstarten, vielleicht ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Was machst du bei der REWE Group? Was ist so deine Historie?
Ja, gerne. Also erstmal freut's mich, dass mein Vortrag dazu geführt hat, dass du gedacht hast, Mensch, jetzt muss ich mal einen Podcast mit dem aufnehmen. Also vielen Dank. Ich bin Head of Retail Media Connect, das heißt, ich kümmere mich um Retail Media für die REWE Group in Deutschland. Und bin tatsächlich auch jetzt seit 15 Jahren bei der REWE. Hab davor auch 2,5 Jahre bei der Karstadt Warenhaus GmbH verbracht. Und einen Schritt weiter zurück, ich habe ganz klassisch BWL an der Uni Münster studiert und da auch meine ersten Schritte so in den Handel gewagt.
Ach witzig, Münster, ja. Kleiner Fun Fact, ich komme aus Münster. Nicht direkt zwischen Münster und Osnabrück, aber genau.
Die drei Buchstabenbauern.
Mit
den Kennzeichen.
Genau.
Ja.
Genau die.
Die dann immer zum Bullenball gekommen sind.
Ja, vielleicht. Vielleicht war ich eine von denen, ziemlich sicher sogar. Aber ja, Münster auf jeden Fall eine coole Stadt zum Studieren. Habe ich selber nicht gemacht, aber
absolut.
Viele meiner Freunde, dann kennst du dich ja auch aus. Aber auf jeden Fall, Retail ist schon, steckt so in deinen. Ist in deiner Genetik, will ich nicht ganz sagen, aber schon frühe Erfahrung gesammelt und begleitet dich schon lange.
Total. Mhm. Also ich hatte da immer schon Spaß am Einzelhandel. Ja. Ich habe auch tatsächlich so mein allererster richtiger Job war eben noch während meiner Schulzeit. Mhm. Da habe ich dann in der Weihnachtszeit im Kaufhaus Schnückel in Unna in der CD-Abteilung gejobbt.
Ja.
Und ganz klassisch, CDs, ne, wurden ja gerne geklaut. Das heißt, man musste die in so Plastikdinger einpacken mit Sicherung, damit die dann eben auch piepen, wenn man dann entsprechend mit so einem Ding irgendwie rausgeht.
Ach, spannend.
Und hab dann aber, als die Weihnachtszeit war, auch häufiger mal an der Kasse gestanden, durfte dann auch CDs verpacken, in Geschenkfolie einwickeln. Und dadurch, dass die Spielzeugabteilung direkt daneben war, kam aber auch hin und wieder mal jemand, der dann irgendwie ein Spielzeug verpackt haben wollte.
Mhm.
Und seitdem kann ich richtig gut Geschenke einpacken.
Ja, cool. Aber ist doch auch gut, wenn man irgendwie aus anderen Bereichen was mitnimmt, auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind. Aber deine Familie und Freunde freuen sich jetzt, dass sie 1A eingepackte Geschenke bekommen.
So sieht's aus.
Genau, okay. Aber gab es irgendwie einen einschneidenden Moment oder irgendwas, wo du gesagt hast, so, ich möchte jetzt wirklich in die Branche gehen, also dadurch auch vielleicht irgendwie Erfahrungen dann noch nachher bei Karstadt, hast du ja gerade erzählt.
Genau, ich habe das dann im Endeffekt weitergetrieben. Ne?
Mhm.
Als ich studiert habe, dachte ich mir, ich brauche einen coolen Job.
Mhm.
Habe mir dann überlegt, da melde ich mich tatsächlich auch bei Karstadt. Ne, weil Warenhaus kannte ich ja schon.
Ja.
Bin dann gefragt worden, ja, hast du denn Erfahrung an der Kasse? Dann habe ich so halbwahrheitsgemäß ja gesagt, weil ja, ich stand neben der Kasse und habe eingepackt. Ja, nein, ich habe nicht die Kasse bedient und war dann wirklich eine halbe Stunde später auch im Einsatz. Sommerschlussverkauf, Karstadt Sports durfte da wirklich dann lange Schlangen abarbeiten. Das war dann der Sprung ins kalte Wasser.
Ich würde sagen, ja.
Aber der hat mir halt auch schon immer Spaß gemacht, sich wirklich da mal irgendwie zu fordern. Und das war das. Aber ich habe mich da irgendwie total an den Job gewöhnt. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich mir dann halt auch die Frage gestellt, ja, sagen, was ist denn eigentlich, wie geht's da weiter? Ne? Was kann man da noch lernen? Wie ist das Ganze aufgebaut?
Mhm.
Hab dann Praktikumsprogramm gemacht in der Zusammenarbeit von der Uni Münster und Karstadt. Hab dann da auch verschiedene Stationen dann absolviert innerhalb der Karstadt Warenhaus GmbH. Habe dann nochmal ein Urlaubssemester genommen, weil ich tatsächlich auch mal die andere Seite kennenlernen wollte und war dann bei Nike ein halbes Jahr und im Retail-Marketing-Team tatsächlich.
Also
nicht Retail-Media, aber schon ähnlich in die Richtung. Ja. Was auch ganz cool war, war es dann halt auch, weil es dann zur WM 2006 gewesen ist.
Ah, ja.
Und da gab es natürlich einiges Spannendes zu tun.
Ja, das glaube ich. Verrückte Fans und ja, viele, warte mal, WM 2006, wo war die nochmal?
In Deutschland.
Ach ja, oh Gott, ich bin ganz schlecht. Ich werde immer gefragt, wo war das, wo war das, wie viele Sterne? Mein Freund fragt mich immer, ich bin so, ich weiß es doch nicht. Das mit den Vuvuzelas. Ja, okay.
Das kam für Jahre später.
Ich wollte gerade sagen, aber gut. WM in Deutschland, viele Fans, die Fan- und Sportartikel kaufen wollten. Also der Sprung ins kalte Wasser. Jetzt ja, wissen wir voll viel über dich, deinen Weg. Und wo bist du, du bist ja jetzt auch schon ein bisschen länger bei der Rewe Group, wo bist du da gestartet? Wie fing das an?
Ja, gerne. Mhm. Ich hatte total Interesse immer schon an einem Job als Berater und bin dann tatsächlich auch im internen Consulting gestartet und hatte da dann das Vergnügen, auch wirklich verschiedene strategische Geschäftseinheiten innerhalb der Rewe Group kennenzulernen, war auch mal ein Jahr in der Touristik, habe mich viel mit der Holding beschäftigt, hatte dann aber auch die Fragestellung bekommen, Mensch, rechne doch mal ein Business Case, ob sich eigentlich eine Kundenkarte für die Rewe lohnen würde.
Aha.
So, dann habe ich das gemacht und Ende vom Lied, klar hat sich das gelohnt,
ja.
Sodass wir dann eben im Zuge dessen auch dann bei Payback seinerzeit eingestiegen sind.
Ja,
ich hatte übrigens auch seinerzeit schon einen anderen Business Case gerechnet, was denn wäre, wenn wir es quasi alleine machen würden.
Ah, okay, da hast du damals schon den Braten
gehauen. Der sah auch nicht so schlecht aus.
Ganz
der sah
aktuell.
Auch nicht so schlecht aus,
ah,
ganz
ja,
genau.
Okay.
Und aber gut, damals sind wir ins Payback-Programm eingestiegen. Ja. Ich habe dann angefangen, erstmal projektseitig das Thema Insight-Driven Retailing zu betreuen. Mhm. Sprich, wie kann man eigentlich mit Loyalitätsdaten Effekte erzielen in Sortimentsarbeit, in Pricing, in Promotions. Und irgendwann ist dann daraus das Thema geworden, Monetarisierung. Sprich, wie kann ich denn eigentlich mit Hilfe von natürlich Kundendaten, die dann aber entsprechend anonymisiert genutzt werden. Wie kann ich darüber dann eigentlich auch bessere Entscheidungen auf der Industrieseite herbeiführen, sprich die Insights dann eben auch für die Konsumgüterindustrie nutzen und dann aber auch das Couponing. Ne? Also wie kann ich sozusagen die richtigen Zielgruppen mit relevanten Produkten über Couponing dann entsprechend erreichen.
Okay.
Genau, das habe ich langsam aufgebaut und dann irgendwann kam dann der Schritt auch hin zu Retail Media. Ne, weil es ein ähnliches Geschäftsmodell war, ein junges Geschäftsmodell war, sodass dann das Team, was damals auf der Rewe Digital-Seite aufgebaut wurde und das Team, was ich sozusagen mit dem Payback-CRM-Thema betraut hatte, dass das miteinander verschmolzen ist.
Ah ja, da haben wir direkt die Verbindung Rewe Group, Rewe Digital. Ihr sitzt ja auch hier im Karlsberg, also ganz eng. Kannst du vielleicht da nochmal kurz sagen, wie da die Connection ist zwischen Rewe Group, Rewe Digital?
Ja, kann ich. Also vielleicht mal grundsätzlich. Wir betreuen ja ein neues Geschäftsmodell, ne, was quasi zusätzliche Erlöspotenziale jetzt aus einer Händlersicht bietet.
Mhm.
Sprich, es ist irgendwo im Kosmos Einzelhandel, aber es ist etwas, was so ein bisschen auf das Thema Einzelhandel aufsetzt. Und da haben wir ja Erfahrung in der Rewe Digital. Nehmen wir mal Fulfillment-Tools beispielsweise, Payment-Tools etc. Diese Geschäftsmodelle, die sitzen ja nun mal auch nicht zu Unrecht. Dann eben auch im Karlsberg.
Ja.
Und wir sprechen halt auch mit unserer Leistung auf der Industrieseite andere Personen an, als jetzt zum Beispiel unser Einkauf, der in der Stolberger Straße sitzt, dort mit dem Key-Account spricht, wohingegen wir hier in Karlsberg mit dem Marketing sprechen, aber auch zu Mediaagenturen entsprechende Kontakte haben. Das heißt, um das auch so ein bisschen räumlich zu trennen und auch klar zu machen, dass wir da über zwei Geschäftsmodelle sprechen, sind wir eben auch hier angesiedelt.
Ah ja, cool. Sehr interessant. Ja, das ist ja auch so ein bisschen unsere Aufgabe hier mit dem Podcast, dass wir auch vielleicht unsere Mitarbeitenden so ein bisschen abholen und mal aufklären, was gibt es eigentlich für Bereiche innerhalb der Rewe Digital oder auch Group und wie gliedert sich das auf, wie ist das strukturiert? Jetzt sind wir gerade schon so ein bisschen eingestiegen. Was ist eigentlich Retail Media, du hast schon so ein bisschen angerissen. Vielleicht kannst du doch nochmal ganz kurz ein bisschen, ja, ich will nicht sagen from scratch, aber nochmal von vorne anfangen und nochmal einen kurzen Einblick geben für Personen, auch die es vielleicht noch nie gehört haben. Was ist das überhaupt, Retail Media?
Kann ich gerne machen. Ich glaube, man muss sich da einfach mal den Kunden im Supermarkt quasi gedanklich vorstellen. Mhm. Und der braucht maximal 8 Sekunden am Regal, um eine Kaufentscheidung herbeizuführen.
Mhm. Stell mir das jetzt gerade vor.
Ob das jetzt eine Marke ist, ob das eine Eigenmarke ist, ne? Maximal 8 Sekunden.
Okay.
Und die Werbeindustrie, die Konsumgüterindustrie, die ist natürlich erpicht darauf, ja, ihre Marke ins Rampenlicht zu stellen, sicherzustellen, dass relevante Kunden oder potenzielle Kunden eben auch aufmerksam werden auf die Marke, um sie dann eben innerhalb dieser 8 Sekunden dann auch sozusagen in Betracht zu ziehen. Mhm. Und bisher war es so, ohne Retail Media konnten die ganz viel TV-Werbung schalten und konnten irgendwie über Briefwerbung oder Tageszeitungen oder Publikationszeitschriften, irgendwas in der Richtung, konnten die halt versuchen, die Kunden zu erreichen und darauf aufmerksam zu machen. Und wir bieten einen deutlich angenehmeren Zugang, nämlich in dem Umfeld, in dem der Kunde eh gerade in Kauflaune ist, können wir über digitale Stelen, die wir mittlerweile in 3500 Märkten stehen haben, sozusagen relevante Werbung ausspielen. Wir können im E-Commerce-Bereich über Werbebanner entsprechende Botschaften ausspielen. Da auch dann so ausgerichtet, dass es die Kunden, die auch möglicherweise ein Interesse an dem Produkt haben, dann auch das sehen und jetzt sozusagen nicht total random Sachen ausgespielt bekommen. Und das ist ein Mehrwert, den wir bieten, der von der Industrie sehr geschätzt wird. Und somit, wir vermarkten die Werbeflächen, aber auf eine relevante Art und Weise für die Industrie.
Okay, verstanden. Ich wollte mich gerade fragen, was ist der Unterschied dann zu gewöhnlichen oder externen Werbe, so wie Infoscreen oder Ströer, aber das sind ja Werbeflächen, die uns gehören und die wir verkaufen an andere Industriepartner, oder?
So ist es. Mhm. Und vielleicht noch eine Ergänzung. Wir sitzen natürlich auch auf sehr, sehr viel Informationen über Kaufverhalten, über Transaktionen etc. Und bereiten das natürlich dann eben auch so auf, dass man als Werbekunde am Ende auch sieht, was hat das Ganze gebracht?
Ja.
Wen habe ich da eigentlich erreicht? Ja. Hat er das Produkt schon vorher gekauft oder ist das wirklich ein Neukunde?
Ja.
Und das ist einfach auch ein zusätzlicher Mehrwert, den wir bieten können, der über die reine Werbeausspielung hinausgeht.
Ja, klar. Also ist ja super, wenn du es dann tracken kannst und dann auch noch belegen kannst.
Genau.
Hast so und so viel gezahlt und dafür haben wir dann das eingebracht, natürlich. Ja, mega spannend. Mich interessiert das selber, deswegen würde ich am liebsten noch mal dazu fragen. Aber wir müssen ja auch noch ein paar andere Fragen stellen, die spannend sind. Du hast gerade schon gesagt, die digitale Stele im Markt oder die Preisschilder, auch online. Hast du noch ein paar andere Beispiele, zum Beispiel im Alltag, also wo uns da Retail Media begegnet?
Ja, klar. Also die meisten kennen es wahrscheinlich ganz ursprünglich auch von ihrer eigenen Shoppingreise auf Amazon.
Mhm.
Wenn man da mittlerweile nach einem Produkt sucht, dann findet man ganz, ganz viel, wo klein draufsteht, gesponsert.
Mhm.
Scrollt man weiter, bis man mal irgendwann sozusagen den Treffer findet, der halt nicht gesponsert ist.
Mhm.
Und diese Art und Weise, da muss man halt auch sagen, das ist natürlich schon ein bisschen viel.
Mhm.
Ja. Und wenn man jetzt bei uns guckt, zum Beispiel im E-Commerce auf die Seite, man findet da erst einmal Werbebanner und Anzeigen, die wir schalten, die aber auf Basis des bisherigen Einkaufsverhaltens sind.
Mhm.
Das heißt, wenn ich jetzt weiß, jemand hat zum Beispiel in der Vergangenheit Pizza gekauft, dann kriegt der entsprechend auch da Werbung für Pizza oder für andere konveniente Snacks und Lebensmittel dann eben beispielsweise angezeigt. Das heißt, das ist dann auf ihn zugeschnitten. Und wenn er sozusagen dann auf Suchergebnisseiten zum Beispiel kommt, auch da haben wir ein paar Felder, aber halt längst nicht so viele wie andere, wo dann eben gesponsert draufsteht. Und für den Industriepartner beispielsweise ist es dann so, der zahlt dann in dem Moment, in dem dann auf das Produkt geklickt wird und das in den Warenkorb gelegt wird.
Mhm.
Das heißt, da ist es jetzt auch nicht die reine Anzeige, die dazu führt, dass wir Mediaeinnahmen generieren, sondern das passiert dann quasi erst, wenn der Kunde sich ernsthaft dafür interessiert und das Produkt dann auch kauft.
Ah, okay. Also schon eher so ein kundenorientiertes Vorgehen.
Der Anspruch ist natürlich, dass man Werbung möglichst kundenorientiert aussteuert.
Mm.
Na, Werbung ist und bleibt Werbung.
Ja,
einerseits.
Klar.
Andererseits, wenn man sich auch neuere Erhebungen anschaut, gerade auch für jüngere Konsumenten, ist es halt wichtig, auch relevante Werbung zu erhalten.
Mhm.
Und von daher, das ist uns auch wichtig, dass wir eben darauf achten, dass wir den Kunden nicht sozusagen überplakatieren sozusagen auf der einen Seite, sondern auf der anderen Seite eben ihm vernünftig relevante Werbung ausspielen.
Okay, Also das heißt, da auch nochmal den Bezug auf, warum ist es auch heute so wichtig, digital oder die digitale Landschaft zu beachten. Also ne, wir haben ja eben gesprochen, wir haben das irgendwie haptische Markt, vielleicht auch auf den Lieferfahrzeugen. Ist richtig, oder? Wenn ich auf den Lieferfahrzeugen was sehe.
Ganz genau.
Genau, obwohl das auch immer ein bisschen Irrtum zu sagen ist, ist alles nur noch online. Aber ich meine, du hast ja gerade selber gesagt, die junge Generation ist digital, ist online. Was fällt dir da noch ein? Warum ist das so wichtig, die digitale Landschaft eigentlich in den Fokus zu nehmen?
Ich würde es ein bisschen einschränkend sagen. Mhm. Du hast es ja auch schon gesagt. Mhm. Auch jüngere Klientel spazieren halt, ja, in urbanen Regionen, ne, durch die Straßen, sehen Lieferfahrzeuge, sehen auch ganz klassische Out-of-Home-Werbung. Also das hat alles so seinen Stellenwert und ist auch wichtig. Es kommt darauf an, dass man halt die vernünftige Mischung hat. Werbung ist halt nicht mehr so, wie es halt in den 80ern oder 90er Jahren war, wo man halt im Privatfernsehen Werbeblöcke geschaltet hat und dann hat man das Produkt auch entsprechend bei 90% der potenziellen Konsumenten platziert mit entsprechendem Werbedruck, sondern du hast immer mehr eine Fragmentierung.
Okay.
Im Sinne von unterschiedliche Kundinnen mit sehr unterschiedlichen Einkaufsvorlieben, wo du tatsächlich dann eben auch, wenn du denen das in Anführungszeichen falsche Produkt ausspielst, möglicherweise Reaktanzen verursachst. Ja, dass die sagen, was ist das denn hier, was soll das? Und ne, man denke nur an Vegetarier, Veganer, denen spielt man besser kein Hackfleisch gemischt aus, sondern da sollte man schon so ein bisschen gucken, wenn man das denn eben auch weiß. Das ist halt der Vorteil in der digitalen Welt. Wenn ich diese Information habe, ich schreibe sie weg, ne? Einwilligung logischerweise vorausgesetzt, um dann eben auch in der Werbeausspielung immer relevanter zu sein. Und da geht man dann in die sogenannte Hyperpersonalisierung. Ich weiß halt ziemlich viel und habe dann am Ende ein kleines Segment, was dann eben eine Werbung bekommt, die sich so anfühlt, als wäre die wie für mich gemacht.
Ja, spannend, wie sich das entwickelt. Ich bin auch sehr gespannt, vor allen Dingen, wenn wir Richtung KI schauen in die Zukunft. Aber ja, nächstes Thema für die nächste Folge. Ich glaube, dass wir den Rahmen sprengen und ich dich da jetzt zu ausfrage. Mich würde auch doch nochmal interessieren, wie eigentlich die Retail Media Connect innerhalb der Rewe Group aufgehangen ist oder eingeordnet ist. Also wir haben ja gerade schon Rewe Group, Rewe Digital, wie haben wir da den Connect? Vielleicht dazu nochmal ein bisschen.
Ja klar, gern. Also wir sind als Team im Geschäftsbereich Customer Insights und Analytics aufgesetzt. Und man hört es ja schon an den Schlagworten, das ist etwas, was kundenfokussiert ist, was sehr stark datenorientiert ist. Und das ist halt auch Core bei uns einerseits. Und wenn man dann sozusagen nochmal schaut, wo sind wir eigentlich im Gruppenvorstand aufgehangen, dann ist es halt beim Christoph Elze, Chief Digital and Technology Officer, ne, also CDTO. Und das trifft es dann auch wiederum ganz gut, weil unser Geschäft ist sehr technologiegetrieben. Du brauchst gescheite Ad-Server. Du brauchst einen Zugang zu einer Customer Data Plattform, um wirklich auch exzellent zu targeten und Audiences zu bilden und zu messen. Du brauchst automatisierte Prozesse, ja, in denen wahrscheinlich auch KI immer mehr eine Rolle spielen wird in den nächsten Jahren. Auf der anderen Seite brauchst du aber auch, und das ist dann auch aus meiner Sicht so eine unserer Stärken, die wir haben, brauchst du halt auch ganz viel Empathie, um zu verstehen, was möchte eigentlich ein Werbetreibender genau haben? Was hat er denn eigentlich für ein Produkt? Was steckt dahinter? Welche Zielgruppe möchte der eigentlich bewerben? Und das herauszufinden und einen beraterischen Ansatz zu finden, das gehört eben auch dazu, ne? Dass du halt immer die Mischung hast zwischen Technologie und Digitalisierung auf der einen Seite mit leichtem Zugang, leicht zu buchen, kriegst schnell dein Reporting auf der einen Seite, der anderen Seite aber auch, ja, du weißt, wer steckt da eigentlich hinter, du kannst auf die zugehen, das sind sehr nette Menschen, mit denen man da auch Tag ein, Tag aus kommunizieren kann und die Mischung aus beiden, das ist eigentlich das, was uns ausmacht.
Mhm. The Dream Team für die Rewe Group oder für eure Arbeit.
Mhm.
Und welche Rolle spielt Retail Media, sag ich mal, im strategischen Kontext für die Rewe Group? Also, was denkst du, was trägt das zum Gesamterfolg bei?
Ja, aus meiner Sicht ist Retail Media schon hochstrategisch und ist auch so innerhalb der Rewe Group und im Management auch so angesehen. Wir haben es als neues Geschäftsmodell aus der Taufe gehoben, weil wir damit außerhalb des klassischen Kerngeschäftes zusätzliche inkrementelle Gelder, nämlich die der Media-Etats, der Konsumgüterhersteller und der Mediaagenturen erschließen können. Einfach weil wir da mit einer Leistung in einen Markt gehen, wo wir absolut wettbewerbsfähig sind, der aber außerhalb des klassischen Kerngeschäftes ist. Und von daher, das ist sozusagen die strategische Sicht. Wir haben ein Geschäftsmodell, was aufgesetzt ist auf das klassische Kerngeschäft von uns, was sicherlich auch, was Margen und alles, was dazugehört, angeht, nochmal ein bisschen anders aufgestellt ist. Das heißt also durchaus auch auskömmlich ist für uns als Unternehmen. Und das betreiben wir halt mit der notwendigen Ernsthaftigkeit, weil wir einfach sehen, das ist ein junges Geschäftsfeld. Du musst in dieses Geschäftsfeld investieren, um da wirklich auch eine entsprechende Rolle zu spielen. Das haben wir getan und werden wir auch weiterhin tun. Und so ist es dann eben auch strategisch aufgehangen.
Boah, spannend. Aber sag nochmal kurz, euch gibt's seit...
Ja, offiziell tatsächlich seit 2016.
2016.
Ja, also
okay,
mittlerweile dann auch seit 9 Jahren. Dazu muss man aber sagen, wir haben natürlich das ganz behutsam aufgebaut und so die ersten 4 Jahre letztendlich uns so ein bisschen auch als eine Art Manufaktur für Werbung in der Rewe Digital beziehungsweise im E-Commerce etabliert. Und dann haben wir aber dann irgendwie in Richtung 2021 einen Shift vollzogen, nachdem wir uns sehr genau angeguckt haben, was ist eigentlich der Benchmark, was machen andere Händler überall auf der Welt, was sind da Erfolgsfaktoren, und haben vieles, was wir bisher dann eben auch selbst entwickelt hatten und was dann halt schon einen sehr hohen manuellen Aufwand hatte, ersetzt durch State-of-the-Art Ad-Server und Technologie. Okay. Und das hat uns an der Stelle tatsächlich nochmal einen Quantensprung gegeben. Aber, und das ist halt wichtig, diese DNA, die uns irgendwie groß gemacht hat in der Anfangszeit, ne, dieses Manufakturdenken, ich möchte wirklich auch hier am Ende ein schönes Produkt haben für den Industriepartner. Den Gedanken haben wir uns tatsächlich auch beibehalten, sodass wir eben da auch beides miteinander kombinieren können.
Super spannend. Ich frage mich auch, davor gab es das also gar nicht. Also jetzt nicht nur du wahrscheinlich, aber ihr habt euch gedacht, okay, wir verkaufen jetzt mal unsere Werbeflächen und wir nutzen das. Also die digitale Stele gibt es dann seit 2016 und hat sich dann so aufgebaut. Oder gab es da irgendwie schon vorher was, wo wir dann gedacht haben, ah, das können wir jetzt eigentlich auch selber?
Also im Endeffekt so das klassische, also der typische Begriff Retail Media ist eigentlich in den 2010er Jahren eigentlich so richtig erfunden worden. Ne? Also ganz ursprünglich von Alibaba in China, die eben gesponserte Produkte angeboten haben, dann übernommen worden von Amazon. Und da sozusagen, das ist so die Keimzelle dessen, was man heutzutage modernes Retail Media nennt. Es gab davor und es gibt's auch immer noch Formate, wie dass man zum Beispiel in Großbritannien Gondelköpfe in Märkten vermarktet oder da eben entsprechend solche Themen betreibt, um dann nochmal einen Wobbler hier oder einen Wobbler da dran zu hängen.
Ja.
Das gab's auch schon vorher. Ja. Ist dann aber kein neues Geschäftsmodell, weil es halt sozusagen mit den bisherigen klassischen Geldern, ne, in der Kombination aus Einkauf und Trade Marketing auf Konsumgüterseite dann eben verhandelt worden ist.
Okay, also wurde da nicht mehr extra verkauft oder eingekauft, sondern war da schon mit drin.
Genau.
Okay, ja. Ich bin wieder ein bisschen abgedriftet mit meinen Fragen. Mich würde allerdings noch interessieren, wie eure Abteilung aufgebaut ist. Also wie unterscheidet ihr euch von den Wettbewerbern oder vom Markt?
Die Frage ist ja, was ist eigentlich mein Wettbewerb, ne?
Ja, wenn ich jetzt darüber nachdenke, würde ich schon sagen, halt wie die Edeka oder Aldi, Lidl, oder? Bin ich da... Liege ich da falsch oder sind das zu wenige? Weil könnte ja auch Amazon sein.
Also aus meiner Sicht, der relevante Wettbewerb sind diejenigen, die eben wie wir Werbeprodukte im Markt anbieten. Und das kann von Plakatflächen zu Digital Out of Home zu Werbebannern bei Amazon, bei Lidl.de, sonst wo, kann einfach irgendwie sehr, sehr viel sein. Heißt, der Markt ist halt unfassbar groß und das kann auch TV-Budget sein. Wer sagt denn, dass ich statt Geld für einen 30-Sekünder im TV zu investieren, nicht das Geld für einen 6-Sekünder oder einen 10-Sekünder bei uns auf den digitalen Stelen investieren kann, wo ich möglicherweise mehr Kunden zielgerichteter erreichen kann? Mhm. Sprich, ich habe da einen sehr, sehr breiten Wettbewerb tatsächlich und das macht es dann eben auch spannend, ne? Auch mal so ein bisschen rauszuhören, Mensch, wo kommt denn das Budget eigentlich her?
Ja, okay. Ja, super spannend. Also wie gesagt, da lag ich ja jetzt nicht so, das heißt nicht so ganz recht, sind bestimmt unsere Wettbewerber, aber dass es doch so ein breites Feld ist. Wir machen einen kleinen Switch und zwar, wie sieht eigentlich ein typischer Tag bei dir im Job aus? Also einfach mal ins Blaue.
Also da müsste ich länger drüber nachdenken, wie so ein typischer Tag aussieht, weil eigentlich gibt es den nicht. Ich versuche, meine Zeit so aufzuwenden, dass ich einerseits wirklich Zeit dafür aufwende, zu schauen, wie kann man eigentlich unsere Werbeprodukte weiterentwickeln? Mhm. Wie ist das Projektgeschäft? Was gibt es da? Der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch in den Vertrieb zu gucken. Na, was sind irgendwie spannende Diskussionen mit Werbepartnern? Wo kann ich mich da einbringen? Wo kann ich auch einen Mehrwert stiften an der Stelle? Man muss sich sicherlich auch mal intern mit Stakeholdern abstimmen. Und das tue ich eben entsprechend auch häufiger. Dazu kommen dann aber auch noch externe Veranstaltungen. Ne? Die D3Con, ne, als eine wichtige Digitalmesse, die D-Mexco hier in Köln, wo wir in den letzten Jahren auch einen Stand hatten. Stimmt, ja. Und wo wir eben auch dann als Panelist oder Speaker auftreten. Und ich bin total gerne hier im Karlswerk. Ich freue mich da immer drauf, dann auch die Zeit mit dem Team zu verbringen. Genauso gut brauche ich aber auch manchmal meine Ruhe im Homeoffice. Ja. Und so kann ich das gar nicht genau sagen. Ich weiß, dass es total abwechslungsreich ist. Das geht mir so. Das geht aber auch meinen ganzen Kollegen so und Kolleginnen so, die, wenn ich mal so überlege und mit denen spreche, auch ziemlich abwechslungsreiche Tage tatsächlich haben.
Schön. Ja, das ist natürlich auch der Vorteil, dass man wechseln kann vom Karlswerk ins Homeoffice, aber auch halt super viele Leute im Karlswerk trifft, weil wir halt so gemischt sind. Jetzt hast du gerade schon von Spaß gesprochen. Ich bin natürlich weiterhin ganz neugierig und möchte wissen, was dir denn besonders viel Spaß macht. Also gibt es irgendwie ein Thema oder vielleicht eine Aufgabe sogar?
Also ich habe immer mega viel Spaß, tatsächlich auch mit Industriepartnern in Termine zu gehen und zu verstehen, wenn die jetzt eine Produktneueinführung haben, was gibt's denn da eigentlich? Was ist das für ein Produkt? Wie grenzt es sich vom Wettbewerb ab? Wie schmeckt das? Und das macht mir auch total viel Spaß, ne? Wenn die dann auch mal was mitbringen und man mal was probieren kann.
Ach, cool.
Das macht mir immer wahnsinnig viel Spaß. Kleine Side Note. Ja. Ich wäre ein total schlechter Einkäufer. Ja. Ganz, ganz mies. Ja, weil ich irgendwie das meiste wirklich geil finde.
Ja.
Ja, ich probiere dann und sage, oh, das ist aber lecker.
Ja.
So. Und von daher, das bin ich Gott sei Dank nicht geworden. Aber da irgendwie mich reinzufuchsen, finde ich total spannend und das dann auch zu begleiten. Ne, im Sinne von, wie funktioniert das, wie performt das denn eigentlich, welche Mediamaßnahmen haben geholfen, das Thema irgendwie nach vorne zu bringen und so weiter und so weiter. Also sowas mache ich total gerne.
Ja, das glaube ich. Vor allen Dingen, weil man dann ja auch am Ende des Tages sieht, was habe ich eigentlich geschafft. Also da in dem Fall dann durch Zahlen. Ich sage immer, manchmal wäre ich gerne irgendwie, würde gerne was mit meinen Händen machen, dass ich am Ende des Tages sehe, was habe ich da geschafft. Aber in dem Fall sieht man das ja auch, weil du die Zahlen hast, das und das, die und die Maßnahme hat das und das den Kauf erbracht oder diese Ansichten, Klicks, würde ich sagen.
Und am Ende, also gerade auch bei größeren Launches oder größeren Retail-Media-Begleitungen, wenn man dann eben am Ende dann auch gemeinsam mit dem Industriepartner auf der Bühne steht und das auch nochmal anderen zeigt und sagt, guck mal hier, richtig geiler Launch, so haben wir das gemacht, das haben die beigesteuert, das haben wir beigesteuert. Da haben wir das irgendwie wirklich schön in eine 360-Grad-Kampagne aufgegleist. Mhm. Guck mal hier, das sind die Resultate. Und man sieht, das ist auch etwas, was irgendwie nachhaltig ist für den Shopper. Mega. Das macht dann Spaß und da schließt sich dann eben auch der Kreis.
Ja, da schließt sich der Kreis. Eine runde Sache. Mhm. Was war, jetzt hast du gerade gesagt, du probierst gerne, das muss ich jetzt nochmal schnell eben zwischendurch fragen. Was hast du als letztes probiert und schmeckte das gut? Wahrscheinlich schmeckt es gut.
Ja, lass mich kurz überlegen. Ich hatte von Arla einen Starbucks-Kaffee, also einen Eiskaffee.
Ja.
Und ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Das sah irgendwie eine sehr karibisch anmutende Verpackung aus. Ja.
Kokosgeschmack?
Und Zutat war unter anderem a hint of sea salt.
Ah, hast du den erschmeckt?
Ja, habe ich auch rausgeschmeckt. Ja, den habe ich auch erschmeckt. Also, meine ich zu behaupten.
Meinst du zu behaupten? Okay, ja, cool. Ja, spannend. Vielleicht sehen wir den ja bald im Sortiment.
Vielleicht.
Je nachdem, wie unsere Einkäufer da entscheiden. Von dem Hint of Sea Salt zu einem Vorurteil über Retail Media. Mhm. Gibt es Vorurteile? Und wenn ja, würdest du es aus der, oder welches würdest du aus der Welt räumen wollen?
Also da gibt es immer Vorurteile. Mhm. Und so der Klassiker, den ich dann auch manchmal höre, ist tatsächlich, dass man sagt, ach, das ist doch alles alter Wein in neuen Schläuchen.
Mhm.
Und ich finde, das hat sich wirklich überholt. Da wird so ein bisschen drauf angespielt, dass man auch in den 90er Jahren schon mal irgendwie irgendwie besondere Wobbler oder Floorsticker oder weiß der Kuckuck was im Markt gebracht hat. Und das wäre ja quasi wie Retail-Media heutzutage. Das ist es eben nicht. Wir sind ja wirklich so aufgestellt, dass wir ein Instrumentarium haben, jetzt muss ich ein bisschen Fachjargon verwenden, das wirklich so diesen gesamten Marketing-Funnel abdeckt. Also von Awareness, ich schaffe Aufmerksamkeit für ein Produkt, zu Consideration, der Kunde denkt drüber nach, so ist denn das wirklich was für mich, was bedeutet das denn und so weiter, zu Conversion, der kauft's am Ende. Und bei Conversion zum Beispiel ist es so, dass wir da ganz, ganz viele Metriken dann eben auch standardmäßig mitliefern. Das heißt, der kauft bei uns nicht einfach nur ein buntes Bild ein oder eine Insertion ein, sondern im Endeffekt kauft er sich auch einen Zugang ein dafür, wirklich sehr genau zu gucken, was hat denn eigentlich mein Media-Invest hier gebracht? Ja, was ist der Return on Advertising Spend, also der ROAS an der Stelle? Und das ist halt diese Transparenz, die gab es früher nie, sodass dieses Vorurteil wirklich komplett ad acta gelegen werden kann.
Okay, gut, dass du damit aufräumst. Von Vorurteilen kommen wir jetzt zu Karriere und Job.
Mhm.
Das finde ich natürlich als Expertin für Employer Branding super spannend und habe da noch eine Frage. Und zwar, ja, was für Tipps hast du vielleicht für ZuhörerInnen, die sich für einen Job im Retail-Media-Bereich interessieren? Oder welche Tipps oder was würdest du vielleicht auch deinem jüngeren Ich mitgeben als Tipp für die Zukunft, Einstieg in den Beruf?
Klar. Also, Retail Media bietet vielfältige Berufseinstiege. Das muss man klar sagen. Was ich sehe, ist, dass die Mediaagenturen tatsächlich sehr, sehr gute Persönlichkeiten ausbilden, die sich dann eben auch gut für Retail Media eignen, weil die einfach sehr viel Kompetenz dann eben auch in ihrer Karriere bei Mediaagenturen eingesammelt haben. Gleichermaßen, wenn ich jetzt bei einem Konsumgüterunternehmen meine Karriere starte, dann bietet das auch häufig Möglichkeiten, auch in Richtung Retail-Media abzubiegen, weil man da einfach die Chancen dann auch hat oder das Wissen hat, was entsprechend auch zählt für den Werbeerfolg. Klar, der Direkteinstieg bei uns, ne, ganz
Na,
eindeutig.
Ganz
eindeutig. und ich glaube, um es jetzt mal so ein bisschen irgendwie eine Ebene höher zu bringen, was halt immer hilft, ist wirklich neugierig zu sein. Ne? Also ein Mindset zu haben, dass man sagt, ne, ich weiß, dass ich wenig bis nichts weiß, aber ich habe total viel Bock, Sachen aufzunehmen. Ne?
Ja.
Wie so ein Schwamm, einfach Wissen aufzunehmen. Und sozusagen der Pro-Tipp ist dann, ja, dass man den Schwamm nicht nur in einer Abteilung hält, sondern auch nochmal in den angrenzenden Abteilungen einfach mal versucht aufzunehmen, wie ticken die Leute da? Was ist denen wichtig? Ne? Was haben die für Einschränkungen vielleicht? Nicht im Sinne von körperlichen Einschränkungen, sondern im Sinne von so, welche Restriktionen haben die einfach in dem, was sie tun? Und was sind für Ziele haben die zum Beispiel? Wenn man das dann alles zusammenlegt, dann hat man einfach ein deutlich breiteres Verständnis. Und mit so einem breiten Verständnis kann man einfach bessere Entscheidungen treffen.
Okay, aber noch eine Frage. Und zwar, du hast gerade gesagt, nochmal auch an die angrenzenden Bereiche reinhören, schauen, die Ohren offen halten. Was wäre so ein Beispiel dafür? Oder wie, sag ich mal, also hast du ein praktisches Beispiel? Wie, oder was hast du gemacht? Oder wie hast du das umgesetzt?
Ja, tatsächlich sozusagen in der Vorbereitung meiner Karriere, als ich sowohl mir angeschaut habe, wie funktioniert ein Sport-Einzelhändler, als dann aber auch, wie funktioniert eigentlich ein Sportunternehmen mit Nike, um beide Seiten mal zu verstehen. Das hat total geholfen. Und jetzt übertragen auf die jetzige Situation, wenn ich über Flächen, sogenannte Inventare bei Retail Media spreche, dann gibt es ja immer auch die Marketeers, die natürlich auch ihre Produkte, die Eigenmarken beispielsweise pushen wollen. Ja, oder Aktionswerbung pushen wollen. Und aus meiner Sicht finde ich es total wichtig zu verstehen, nach welchen Zielen gucken die eigentlich, wie gehen die strategisch vor, wie gehen die taktisch vor. Denn am Ende ist es wie so oft im Leben, du musst Kompromisse finden. Die funktionieren immer dann besonders gut, wenn du auch die Kompromisslinien kennst. Sozusagen, was ist denen wichtig, was ist mir wichtig, was ist die Schnittmenge? Ja. Und das hilft einfach ungemein.
Ja, das zu deinem Alltag. Aber wir haben schon viel gehört, was dir Spaß macht und was Retail Media ausmacht, was so vielleicht Vorurteile sind, wie sich das auch verändert hat im Laufe der Zeit. Vielleicht nochmal, um das abzuschließen und so ein bisschen Frage oder Blick in die Zukunft. Was denkst du, wie Retail Media, sagen wir mal, 2030 aussieht?
Ja, ich glaube, 2030 ist noch weit weg, aber der Weg dahin, der zeigt sich immer klarer. Zum einen ist es so, dass ich glaube, dass Retail-Media-Häuser, wie wir es sind, immer mehr zur ersten Adresse für zielgerichtete, wirkungsvolle Werbung werden. Da sind wir klar auf dem Weg dahin.
Ja.
Wenn man jetzt ein bisschen weiter guckt, dann möchte ich aber auch, dass Retail-Media ein Teil des Einkaufserlebnisses wird, das Kunden wirklich schätzen. Dass die personalisiert, relevant Werbung zur Verfügung bekommen, wo sie sagen, Mensch, das interessiert mich, da hätte ich Bock drauf. Gerne auch mit Wow-Faktor.
Ja.
Also heißt wirklich dann auch über große digitale Screens, wenn man jetzt mal über den Markt nachdenkt. Auch stärker über Video-Ads, wenn man mal ins E-Commerce-Geschäft denkt. Und da wird sicherlich die Entwicklung hingehen, dass die Themen immer interessanter werden. Interessant einerseits im Sinne von relevant und einerseits interessant von, hey, das spricht mich persönlich wirklich an.
Dass man sozusagen schon eine Beziehung aufbaut. Also eine Beziehung jetzt nicht freundschaftlich, aber ja doch schon so, dass man sagt, die überraschen mich oder die wissen genau, was ich möchte, da gehe ich hin und da kaufe ich auch, oder dass der Store meines Vertrauens, da kaufe ich auch meine Produkte.
Also man spricht in der Marketinglehre ja schon lange vom Customer Lifetime Value.
Mhm.
Und ehrlicherweise muss man sich diesen Lifetime Value ja verdienen.
Mhm.
Und das tut man eben, indem man eine Beziehung mit einem Kunden eingeht und ihn eben immer wieder überrascht und immer wieder letztendlich seine Loyalität dann eben auch belohnt.
Belohnt, ja.
So. Mhm. Und das sind halt zwei Seiten der gleichen Medaille. Ich kann natürlich irgendwann hoffentlich mal Werbetreibenden auch diesen Customer Lifetime Value ausweisen, was halt auch total spannend ist, darauf die Werbeeffekte nochmal stärker zu messen. Aber dafür brauche ich halt dann auch eine stabile Beziehung zu meinen KundInnen.
Ja, stabile Beziehung zu meinen KundInnen. Das Wort zum Mittwoch und dein Ausblick ins Jahr 2030. Super spannend. Ich hatte ja eben auch noch überlegt, dich zu KI zu fragen, aber ich glaube, das würde echt den Rahmen sprengen. Aber vielleicht machen wir nochmal irgendwann eine Zukunftsfolge. Wie geht's weiter mit Retail Media?
Total gern.
Ja, hat mega viel Spaß gemacht. Ich weiß auf jeden Fall jetzt viel mehr über Retail Media. Was hat es damit auf sich und wie ist das ja auch eigentlich in der Rewe Group verankert oder wo sind die Anknüpfungspunkte und Verbindungen zu Rewe Digital? Ich bedanke mich herzlich bei dir und freue mich auf die nächste Folge.
Ebenso, vielen Dank fürs angenehme Interview.
Ja.